Ja, hallo zusammen. Lang, lang ist her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ihr alle ausschaut. Heute ist Freitag, der 9. Februar 2024. Und willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Nach einer langen Pause ist es endlich mal wieder soweit. Ihr wisst selber, ich thematisiere das oft. Ich kriege es einfach nicht hin. Es ist eine schwierige Zeit, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Trello, die Online-Plattform für agile Werkzeuge, mit denen man zum Beispiel ein Kanban-Board machen kann, ist gehackt worden. Und zwar sind im Internet mehr als 15 Millionen Datensätze aufgetaucht. Und diese Nutzerdaten, die wurden vermutlich mittels Scraping bei Trello abgezogen und dann zum Verkauf angeboten. Scraping ist eine Technik, mit der man sich im Prinzip nirgendwo einhackt, sondern eben einfach Daten von der Oberfläche vom Browser, also das, was er gerade anzeigt, ausliest und dann eben abspeichert. Also im Prinzip ist es nicht mal Hacken, sondern wenn der User eben eine Seite geöffnet hat, dann sind alle diese Daten, die der User sieht, eben dann auch für dieses Scraping-Programm sichtbar und dadurch können dann die Daten abgegriffen werden. Ja, die sind im Darknet oder im Dark Web aufgetaucht und falls es immer noch Leute da draußen gibt, die nicht wissen, was das Dark Web überhaupt ist, im Prinzip ja nichts anderes als das Surface Web, so nennt sich das offizielle Web, nur eben besser geschützt. Das heißt, es gibt keine öffentlichen IP-Adressen, die über eine Suchmaschine gefunden werden können, sondern es sind eben Rechner, die irgendwo stehen und auf diese Seiten kann man im Prinzip nur mit einem speziellen Browser zugreifen. Ganz oft ist es der Tor-Browser und man nennt das Ganze dann, das ist dann im Onion-Netzwerk Zwiebel, also vor allem deswegen, weil es viele, viele Schichten gibt, mit denen man sich quasi verbindet, bevor man zum eigentlichen Dark Web kommt. Das heißt, der Tor-Browser, der öffnet Verbindungen zu anderen Rechnern, das sind dann Proxy-Server, und von dort wird eine neue Verbindung aufgemacht, Das heißt, der Browser verbindet sich ganz, ganz oft. Jedes Mal wird die IP-Adresse damit verschlüsselt und verschleiert. Jedes Mal bekommt man eine neue. Das heißt, wenn man dann auf diesem Dark Web-Rechner ankommt, dann ist die eigene IP-Adresse so oft verschleiert worden, dass es eben unheimlich schwierig ist, das dann zurückzuverfolgen. Und das Dark Web ist übrigens nicht nur negativ zu sehen. Natürlich sind dort unheimlich viele illegale Aktivitäten vorhanden, aber es ist eben zum Beispiel auch so, dass es als Informationsquelle dient für Länder, die der Zensur unterworfen sind. Von daher gibt es durchaus auch positive Aspekte vom Dark Web. Man muss aber sagen, überwiegend tut natürlich der negative Anteil und sollte jemand mal wirklich ins Dark Web wollen und sich die Sachen anschauen wollen, muss man wirklich aufpassen und den Rechner auch wirklich gut schützen per Virenscanner, denn letztlich ist man eben auch im Dark Web, also vor allem im Dark Web, nicht sicher vor Viren. So, dann hätten wir das auch geklärt. Wer da nicht Bescheid wusste, der weiß jetzt hoffentlich so ganz, 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 ganz grob Bescheid. Ansonsten ist natürlich in den letzten 4 Wochen auch eine ganze Menge passiert. Ich will es alles gar nicht nachholen. Ich bin ja kein News-Podcast, sondern greife immer mal wieder nur ein paar Dinge auf, die passiert sind. So auch mit dem nächsten, und zwar gab es ja die IGLU-Studie. IGLU steht für Internationale Grundschulleseuntersuchung und ich möchte jetzt gar nicht auf das Ergebnis der Studie da im Detail, was Lesen und Schreiben und so weiter betrifft, zu sprechen kommen, sondern um einen anderen Aspekt, und zwar sind ungefähr 40% der Kinder mit der Qualität der Klassenführung im Sinne einer ruhigen und strukturierten Lernumgebung lediglich mittelzufrieden und etwa 25% sind gar nicht so richtig damit zufrieden. Kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung werden als sehr, sehr gut bewertet mit einer hohen Qualität und das ist natürlich eine ganz schöne Nachricht, muss man sagen. Was die Klassenführung betrifft, da ist es, beziehungsweise was es die ruhige Lernumgebung betrifft, da ist es tatsächlich so, Das Problem hatte ich in meiner Klasse ja auch. Das habt ihr ja mitbekommen, wenn ihr regelmäßige Hörer seid. Und auch da war ja von den Schülern und Schülerinnen immer wieder gesagt worden, es ist hier zu laut, es ist zu laut. Und ich als Lehrer habe es natürlich ja ein bisschen zurückgegeben und habe gesagt, ja, ihr müsst halt leiser sein. So einfach ist es natürlich nicht immer, das ist klar. Und ich hatte ja damals schon gemerkt, dass eben alle Schülerinnen sagen, dass es zu laut ist. Das heißt, alle beschweren sich und stellen aber oft sich gar nicht fest, dass sie ja dann Teil des Problems sind. Und ja, ich stand dann manchmal auch da und dachte, okay, was soll ich denn noch tun? Letztlich ist es aber tatsächlich so, dass nun mal die Aufgabe in unserer Hand als Lehrer liegt, dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen eine ruhige und gute Lernumgebung haben, um zu lernen. Das heißt, wir müssen viel mehr darauf achten. Das heißt, das Classroom-Management in diesem Sinne ist wirklich sehr wichtig und wir sollten da einen großen Fokus drauf legen, wenn wir eben feststellen, dass es mit einer Klasse nicht so klappt. Und da gibt es ein paar Punkte, auf die man achten kann. Ich möchte mal eben drei nennen. Eine Sache wäre, dass man klare Erwartungen und Regeln etabliert. Das heißt, dass eben allen in der Klasse klar sein sollte, was es für Regeln gibt. Die Regeln müssen klar und verständlich sein, auch nicht zu viele. Ich kenne Klassen, die haben da 10 Regeln an der Wand hängen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann kann man sich ja nicht mehr darauf konzentrieren, was ist jetzt wichtig und was nicht. Also einfach ein paar Regeln, 2, 3 Regeln, die wirklich sehr klar und deutlich formuliert sind. Am besten ist es, man überlegt sich diese Regeln gemeinsam mit den Schülerinnen zusammen, sodass letztlich jeder auch sich damit identifizieren kann und da eben auch ein Gefühl der Verantwortung bekommt. Ganz wichtig von Lehrerseite ist es dann, dass diese Regeln tatsächlich konsequent angewendet werden. Das ist tatsächlich ein Punkt, der mir persönlich immer relativ schwer fiel. Ich bin so einer, der dann gerne ein Auge zudrückt oder der sagt, ah, war das jetzt so, war das nicht so? Und es ist tatsächlich viel einfacher und besser, da schnell zu reagieren, konsequent zu reagieren, weil dann eben die Schülerinnen auch wissen, jawohl, okay, da wird drauf geachtet. Und es ist ja auch eine Art der Wertschätzung zu sagen, wir haben das jetzt gemeinsam erarbeitet. Es ist auch euer Wunsch gewesen, dass wir diese Regeln so gestalten und ich achte jetzt darauf, dass die eingehalten werden. Der zweite Punkt wäre, dass man positives Verhalten verstärkt. Geht weg davon, den Namen der Kinder, die stören, an die Tafel zu schreiben oder gelbe Karten zu verteilen, eine Störampel zu nutzen oder was immer es auch da alles gibt. Diese Dinge funktionieren, das ist keine Frage, die funktionieren meist recht gut, aber sie lösen nur kurzfristig das Problem und nicht die Ursache. Positive Verstärkung kann eine mächtige Methode sein, um erwünschtes Verhalten zu fördern. Und dies kann durch verbales Lob, Belohnungen oder Privilegien erfolgen. Die Anerkennung und Belohnung positiven Verhaltens motiviert dann nicht nur die betreffenden Schüler, sondern dient auch als Vorbild für ihre Klassenkameraden. Und wisst ihr, genau darum geht's. Es geht nicht darum, jetzt schnell und kurz die Störung zu beheben. Es geht darum, ja auch längerfristig ein gutes Klima zu haben. Das heißt, ich als Lehrer sollte mein Augenmerk eben nicht darauf legen, dass mein Unterricht jetzt schnell und ruhig zu Ende gehen kann, sondern das Augenmerk sollte auf dem oder der Schülerin liegen, die stört. Und man sollte sich überlegen, warum ist das so? Warum wird gestört? Und was kann ich oder was können wir als Lehrerteam in der Klasse jetzt machen, damit dieser Mensch sich mehr auf den Unterricht konzentrieren kann oder mehr Spaß am Unterricht hat? Und natürlich kostet es Zeit, das ist keine Frage. Das kostet auch, das heißt auch, dass man zusammenarbeiten muss. Und es ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Aber es hilft diesem Menschen sehr, sehr viel mehr, als wenn wir ihn mit Strafen und Bloßstellungen da irgendwie still und ruhig knüppeln, sage ich jetzt mal. Dieses Zusammenarbeiten mit den KollegInnen zusammen, das ist nicht immer ganz einfach, das stelle ich ja selber fest. Ich bekomme da auch nicht immer alles umgesetzt, was ich mir vorstelle oder was ich vielleicht auch hier im Podcast sage, ist dann in der Praxis nicht immer ganz so einfach. Vor allem, wenn es dann vielleicht auch auf persönlicher Ebene nicht klappt, ist es manchmal schwieriger, professionell zusammenzuarbeiten. Und nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe als Lehrerinnen, zusammen als Team für unsere Schülerinnen zu arbeiten. Der dritte Punkt zum Classroom Management wäre ein aktives Engagement und Beteiligung fördern. Das heißt, wir müssen eine Umgebung schaffen, in der Schülerinnen aktiv am Lernprozess teilnehmen können. Und das heißt eben, dass wir verschiedene Unterrichtsmethoden und Strategien ausprobieren und dass wir auf die Bedürfnisse und Lernstile der Schülerinnen eingehen. Das aktive Lernen, das hält die Schülerinnen interessiert und motiviert. Und das im Umkehrschluss dann sorgt ja eben auch wieder dafür, dass Ablenkungen und Störungen verringert werden. Von daher haben wir alle etwas davon. Es ist natürlich mehr Arbeit für uns Lehrerinnen, das ist ja klar. Ein abwechslungsreicher Unterricht zu gestalten erfordert sehr viel mehr Vorbereitung. Ich muss mich eher schriftlich vorbereiten. Ich selbst nach 23 Jahren Lehrer kann ich nicht ohne einer kurzen schriftlichen Vorbereitung in die Stunde reingehen. Ich merke, dass sie dann einfach nicht so gut funktioniert. Von daher dauert eben dann die Vorbereitung noch ein kleines bisschen länger. Aber ich finde, hinten raus lohnt sich es dann eben auch, weil die Stunde viel, viel besser ist. Wir haben also eine Win-Win-Win-Situation. Win für die Schülerinnen, weil sie mehr gelernt haben, weil sie mehr Spaß hatten. Win für mich, weil ich zufriedener bin. Ja, was will man mehr? Deswegen, liebe Leute, überprüft mal euer Classroom-Management im Kopf. Seid ihr damit einverstanden? Seid ihr damit zufrieden? Läuft es so, wie ihr euch das vorstellt? Und vielleicht denkt ihr mal nicht nur allgemein, ob ihr allgemein damit zufrieden seid, sondern denkt eben auch mal an eine ganz spezielle Klasse oder geht jede Klasse mal durch. Wie war die letzte Stunde in der Klasse 7 in Deutsch oder wie war die letzte Stunde in der Klasse 9 in Mathe? Seid ihr da zufrieden? Hat es geklappt? Oder seht ihr Potenzial, wo ihr sagt, ja, da könnte ich eigentlich noch was dran machen? Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch schreiben oder eine Sprachnachricht hinterlassen. Was habt ihr für gute Methoden für eine ruhige Lernumgebung? Was macht ihr, um eine gute Lernatmosphäre zu schaffen? Immer raus damit. Ich denke, die anderen würden sich auch freuen, wenn sie erprobte Tipps hören, die gut sind und funktionieren. Ja, und wenn ich hier schon von unterschiedlichen Lernmethoden spreche, dann möchte ich euch jetzt auf jeden Fall auch noch eine etwas näher bringen, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Aber trotzdem, mir hilft es immer, wenn man auch alte Dinge nochmal aus einer neuen Stimme hört oder von einer neuen Sichtweise. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen was zum Flipped Classroom erzählen. Und mal so ganz vorneweg, normalerweise ist es ja so, im Unterricht findet eine Einführung in ein neues Thema statt und dann gibt es Hausaufgaben auf und wir hoffen, dass sich dieses neue Thema dann zu Hause festigt. Und es funktioniert mal gut und mal weniger gut, denn wenn einer im Unterricht das Ganze nicht verstanden hat, dann kann sich da auch nichts festigen, dann sitzt er zu Hause frustriert vor den Hausaufgaben und kommt überhaupt nicht voran. Vielleicht muss er die Eltern fragen. Die wissen aber auch nicht, wie es geht oder können nicht helfen. Wir alle wissen, diese Aufgaben, die wir formulieren, die sind manchmal so auf den Unterricht gemünzt, dass man da als normaler Mensch irgendwie nichts damit anfangen kann und nicht genau weiß, wo jetzt die Frage hin abzielt. Also von daher, ihr seht, so richtig Fan bin ich von dieser Sache nicht. Beim Flipped Classroom ist es eben genau umgekehrt. Das heißt, dass die Schülerinnen sich zu Hause ein Thema selbstständig erarbeiten sollen. Und dies geschieht in der Regel durch das Anschauen von Videos, die der Lehrer vorbereitet hat oder die Lehrerin. Natürlich kann man auch auf YouTube-Videos oder sowas zurückgreifen, aber es ist sicherlich besser, wenn man ein Video an seine Klasse anpasst. Man kann Texte lesen oder es gibt andere digitale Lernmaterialien, die eben von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt werden. So, und jetzt haben wir natürlich da genau dasselbe Problem. Es kann natürlich sein, ein Schüler oder eine Schülerin versteht dieses Thema relativ gut, aber es ist natürlich auch möglich, dass Fragen auftauchen oder dass das Thema überhaupt nicht verstanden wird. Und mit diesem Wissen quasi kommen die Schülerinnen dann am nächsten Tag in die Schule und hier kann ich jetzt ganz gezielt Fragen beantworten oder Leute, die es verstanden haben, die kriegen Aufgaben, mit denen sie ihr Wissen vertiefen können. Mit den anderen werden die oberflächlichen Fragen nochmal geklärt. Ich kann als Lehrer Unterstützer und Berater sein. Man kann Diskussionen zum Thema führen lassen. Man kann sie in Partnerarbeit arbeiten lassen, Projekte machen und so weiter und so fort. Vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere von euch, haha, ja, komm du mal in meine Klasse und dann will ich sehen, wie du das machst. Natürlich ist die Grundvoraussetzung für Flipped Classroom, dass ihr mit euren Schülerinnen das selbstorganisierte Lernen gelernt habt. Das heißt, die Schülerinnen müssen sich selbst organisieren können, ansonsten wird es nicht funktionieren. Also fangt langsam an, macht erstmal das selbstorganisierte Lernen, gebt vielleicht mal eine kleine Aufgabe, ein kleines Flipped Classroom, woraus ihr nicht gleich eine Doppelstunde bestreiten wollt, sondern lasst sie, was weiß ich, ein Video anschauen und dann diskutiert einfach nur mal drüber. Und die Leute, die es dann nicht angeschaut haben, die können schon auch gar nichts dazu sagen. Vielleicht werden die beim nächsten Mal sich überlegen, okay, dann gucke ich es mir mal lieber doch an, weil dann kann ich nämlich mitreden. Das heißt, macht es so und macht es interessant, nehmt euch einen interessanten Aspekt, damit auch wirklich die Motivation der Schülerinnen möglichst hoch ist und möglichst viel von Anfang an mitmachen. Steigert dann den Umfang der Aufgaben Stück für Stück und irgendwann habt ihr dann eine Doppelstunde mit Flipped Classroom bestritten und es hat funktioniert. Also wichtig ist, seid geduldig. Ihr müsst ja auch denken, vermutlich seid ihr die Einzigen, die das so macht. Wahrscheinlich wird sonst keiner von euren KollegInnen Flipped Classroom machen. Oder wisst ihr, welche Methoden die anwenden? Vielleicht müsste man da ja auch einfach mal drüber sprechen in der Klassenkonferenz und sich auf Methoden einigen, bestimmte, und sagen, hier, diese Dinge, diese drei, die wollen wir auf jeden Fall machen. Und den Rest lassen wir frei und kann jeder so machen, wie er will. Wäre ja mal vielleicht eine Idee. Die Vorteile von Flipped Classroom liegen auf jeden Fall klar auf der Hand. Und zwar habt ihr eine sehr viel effizientere Nutzung der Unterrichtszeit. Nämlich da die Schülerinnen sich die Lerninhalte bereits zu Hause erarbeiten, kann eben die Unterrichtszeit für vertiefende Dinge verwendet werden. Und unser Hauptproblem im Unterricht ist doch, dass das Lerntempo so unterschiedlich ist. Das heißt, während die Schnellen nach 2 Minuten fertig sind, haben die Langsamen gerade mal das Buch aufgemacht. Und genau das ist ein Riesenproblem. Dem gehe ich damit aus dem Weg, weil eben jeder in seinem Tempo lernen kann. Videos als Lernmaterial sind hier tatsächlich gar nicht schlecht, weil die Schülerinnen jederzeit auf Pause drücken können, nochmal zurückspulen können, sich die Sachen nochmal und nochmal anschauen können. Ich muss sagen, wenn ich inzwischen ein Problem habe, gehe ich meistens auf YouTube tatsächlich und suche mir ein Video, da das für mich auch die beste Möglichkeit ist und die schnellste Möglichkeit, gezielt Input zu einem bestimmten Thema zu bekommen. Ja, das selbstorganisierte Lernen habe ich schon genannt, das ist aber definitiv auch ein Punkt. Das wird nämlich weiterhin gefördert und mit diesem selbstorganisierten Lernen geht ja auch mehr Verantwortung einher. Das heißt, die Schülerinnen, die haben mehr Verantwortung und übernehmen mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess und dazu wird auch noch das kritische Denken gefördert. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich im Unterricht dann sehr viel mehr Zeit habe für die individuelle Förderung. Das heißt, ich kann mich sehr viel mehr um Schülerinnen kümmern, die ein bisschen langsamer sind oder Schwierigkeiten haben oder vertiefende Fragen haben. Das ist tatsächlich etwas, was mir im Unterricht eigentlich immer fehlt, die Zeit, sich wirklich um die Schülerinnen kümmern zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich eben auch sehr viel mehr kooperatives Lernen anbieten kann. Ich muss nicht mehr so viel Frontalunterricht machen. Die Inputphase ist ja eigentlich durch. Das heißt, ich kann mich wirklich darum kümmern, dass Dinge ja produziert werden können. Darum geht es letztlich, dass die Schülerinnen mehr Dinge im Unterricht produzieren. Und das heißt, ich lasse sie zusammenarbeiten, sie reden mehr miteinander, soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit werden gestärkt. Also auch das steht alles auf der positiven Seite von Flipped Classroom. Ebenfalls habe ich generell viel mehr Tiefe mit meinem Stoff, da sich die Schüler im Vorfeld einfach sehr viel mehr mit den Inhalten auseinandersetzen. Ich verliere keine Zeit mehr, indem ich irgendwelche Basics erklären muss, sondern die Schülerinnen kommen vorbereitet in den Unterricht, was eben einfach zu einer viel tieferen Auseinandersetzung mit dem Stoff führt. Und ein letzter Punkt, der auch noch sehr, sehr positiv ist, dadurch, dass die Schülerinnen sich zu Hause vorbereiten, weiß ich auch sehr viel schneller als Lehrerin, wo es noch Probleme gibt und Verständnislücken. Das heißt, ich kann sehr viel besser darauf reagieren und eben wieder sehr viel gezielter helfen, als wenn ich einen Stoff gemeinsam mit der Klasse erarbeite. Denn wenn ich da eine Frage stelle, lasse ich mich als Lehrer einfach zu oft in die falsche Richtung leiten, sage ich mal. Es melden sich dann 3, 4 Schülerinnen, es sind ganz oft dieselben und ich in mir drin sage ich, okay, das Thema wurde verstanden. Dass aber, keine Ahnung, der Manuel ganz hinten oder irgendwo in der Mitte ganz gut versteckt nie was gesagt hat und aber gar nichts verstanden hat, das kriege ich teilweise als Lehrkraft nicht mit. So traurig das klingt, aber wir alle wissen, es ist so. Ja? Wir können ja nicht in die Schülerinnen reinschauen. Und wenn wir jetzt Klassengrößen haben, 20 bis 30 Schülerinnen, ja, das ist einfach nicht machbar, das bei jedem abzufragen. Und natürlich wird es auch bei Flipped Classroom nicht alle Lücken aufdecken können, aber man hat doch einen wesentlich besseren Überblick. Ja, also von daher, liebe Leute, würde ich sagen, macht es, probiert es aus und gebt aber nicht auf. Ihr müsst dranbleiben. Es ist etwas, das einfach ein bisschen dauert. Und macht es aber nur, wenn ihr wisst, dass eure Klasse selbst organisiert lernen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann bringt ihnen zuerst das selbstorganisierte Lernen bei, weil ansonsten wäre es wirklich schade, ihr würdet eine richtig tolle Methode von Anfang an versauen, sage ich mal. Weil ja, wenn so ein Ding mal in die Hose gegangen ist, ist es wirklich schwierig, das später nochmal neu zu probieren. Also das heißt, bereitet es vor und wenn ihr der Meinung seid, jetzt könnte es klappen, dann fangt langsam an, steigert den Umfang und am Ende habt ihr einen tollen, abwechslungsreichen Unterricht, der Spaß macht und bei dem die Schülerinnen unheimlich viel mitnehmen. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt oder sagt, oh, das klingt gar nicht schlecht, ich würde mir da gerne noch ein bisschen was angucken, dann kann ich euch sehr den YouTube-Kanal von Christian Spannagel empfehlen. Er ist Professor an der Uni Heidelberg und macht schon seit sehr vielen Jahren Flipped Classroom und er hat unheimlich viel Videos und Interviews dazu gegeben. Christian Spannagel ist eine unheimlich sympathische Person, wie ich finde. Er ist auch viel in den sozialen Medien unterwegs, egal ob nun X oder Blue Sky, Mastodon weiß ich gerade gar nicht. Aber man liest da wirklich viel von ihm und die Videos, die er macht, die sind sehr interessant und humorvoll und wirklich sehr gut erklärt. Also von daher geht einfach mal auf YouTube, sucht nach Christian Spannagel und dann werdet ihr sehr viele motivierende Videos finden. Ja, und damit wäre ich für heute auch schon wieder am Ende. Wenn ihr meinen Podcast mögt, dann erzählt anderen davon, liked ihn, schreibt eine Rezension, whatever. Ich muss gestehen, dass ich mit den Zuhörerzahlen ja nicht so richtig zufrieden bin. Manchmal hört man so aus anderen Podcasts, wie viele Zuhörer die haben, auch Bildungspodcasts. Und dann denke ich, okay, ich habe so wenig. Warum ist das so der Fall? Ich bin ja ein reflektierter Mensch, aber es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn man niemand gegenüber hat, dann zu erfahren, woran liegt es eigentlich, ja? Mache ich zu wenig? Also ich mache keine Werbung, also wahrscheinlich mache ich auf jeden Fall zu wenig Werbung. Andererseits denke ich dann aber auch wieder, naja, wenn etwas gut ankommt im Internet, dann verbreitet sich es ja manchmal auch wirklich schnell. Das ist meinem Podcast auf jeden Fall nicht der Fall. Was natürlich eben dann die Frage eröffnet, ist er dann eben vielleicht einfach nicht gut genug? Müsste ich etwas ändern? Laber ich zu viel drumherum? Ich weiß es einfach nicht. Es ist schwierig, ja. Nun gut, liebe Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir haben jetzt ja auch die Fasnet, so heißt es bei uns, Karneval und Fasching. Ich bin da kein großer Freund davon, muss ich gestehen. Das heißt, ich arbeite einfach weiter und durch. Und wir hören uns dann aber wieder. Ich hoffe zum nächsten Mal ein bisschen früher wieder. Ich will nicht so lange warten, aber ja, mal schauen, wann es dann der Fall ist. Wie gesagt, eine schöne Zeit, macht's gut und bis bald.